Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Spät abends irgendwo ankommen ist ja immer besonders. Der Flughafen von Porto ist um 22 Uhr an einem Montagabend fast leer, entspannt, gut organisiert. Ich weiß sofort, wo ich hin muss, Bahn oder Taxi. Am ersten Tag fahre ich ja gerne mal Taxi. Erst Kontakt mit einem von hier. Ich steige dann ins Taxi von Philippe ein und ich habe Glück. Kurz nachdem wir losfahren, fragt er mich, wo ich herkomme. Ich sage Köln, Cologne, Colonia. Wir reden auf Englisch über Fußball, über Gleichberechtigung von Mann und Frau. Er erzählt mir direkt, was ich in Porto nicht verpassen sollte. Er sagt, lauf einfach durch die Gassen, fahr mit der alten Straßenbahn, den Douro, den Fluss entlang bis ans Meer. Stell dich zu den Anglern am Leuchtturm und genieß dort das Ende der Welt. Der alten Welt. So hat er es gesagt auf Englisch. Weil auf der anderen Seite kommt erst wieder was, wenn man New York sieht und die Freiheitsstatue. Ich habe es auf Google Maps übrigens gecheckt. Das ist tatsächlich fast eine direkte Luftlinie. Porto, New York. Und Philippe sagt, ich soll den Wind da genießen und zum Fußball gehen. Taxifahren bringt einem am Anfang einer Reise ja mit etwas Glück nicht nur von A nach B, sondern es ist ein erster Türöffner. Für eine neue Stadt, für ein neues Land. Und mit diesen ersten schnellen Bildern herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast. Ich halte mit meinem Podcast-Taxi kurz an. Ich nehme doch hier den Lang damit, den Kollegen Schliemann. Komm rein, komm. Du kannst vorne sitzen. Komm mit.
Ich habe mir den Kopf gestoßen, aber jetzt bin ich drin. Ja. Danke.
Ja, das ist die Grunddiagnose. Hallöchen.
Moin. Porto, ich habe Bock.
Und du bist eigentlich schuld, dass ich nach Porto gereist bin, tatsächlich.
Ja, in dem Sinne ja. Ne? Wir hatten dieses Thema, das war, ich glaube Anfang 2024, war das so, ne, so dunkelster Winter, die Feiertage vorbei und du hattest irgendwie so eine Woche, in der sich anbahnte, dass du Zeit hast und sagst so, was soll ich machen? Weil in ganz vielen südlichen Destinationen vielleicht noch viele Sachen geschlossen sind, manches fandest du nicht so spannend und so weiter. Und ich hatte so auch so immer, sowas hab ich immer, ich habe so eine Liste im Hintergrund, so Escape Orte so für eine Woche und dachte so, vielleicht passt das ja. Und dann habe ich dir, glaube ich, entweder per Mail oder per SMS oder so habe ich dir geschrieben, vielleicht ist Porto was für dich wegen Wetter, wegen Ort, wegen Lage, wegen Portugal toll und so. Und jetzt sind wir hier.
Ja, das Verrückte, ich wollte was machen, aber nicht zu viel. Ich wollte auch nicht zu weit weg, weil ich in der Woche wusste, ich muss vielleicht noch so ein bisschen auch was arbeiten. Also eine Mischung aus Urlaub, Reise und Workation. Und bitte natürlich mit etwas Sonne. Aber ich wollte jetzt nicht für eine Woche nach Südafrika, das fand ich jetzt mit Flug, Aufwand, ja. Nachhaltigkeit, so ein bisschen übertrieben. Und dann kamst du. Und sagst, das warst du schon mal in Porto. Genau, es war eine WhatsApp. Und die Entscheidung, nach Porto zu reisen, war eine 10 von 10. Danke, Jochen.
Na guck,
siehste? Also ich war noch nie da. Ich war schon in Portugal, also ich war schon in Lissabon, also die Stadt des Lichts. Aber Porto war ja auch bis vor ein paar Jahren eher so im Schatten von Lissabon, eher auch so ein Geheimtipp. Das ist es jetzt nicht mehr. Denn in den letzten Jahren steht Porto auf ganz vielen Listen der liebenswertesten Städte dieses Planeten. Und was soll ich sagen? Zu Recht. Und selbst Jochen Schliemann, der immer ein paar Jahre braucht, hatte Porto schon auf dem Schirm. Das muss man ganz klar sagen. Und deshalb bin ich hin und war verzückt und kann sagen, Porto ist perfekt für einen Städtetrip. Ganz im Norden des Landes, nah am Atlantik, relativ klein eigentlich. Ich dachte, Porto wäre größer, sind aber 230.000 Einwohner. Das ist auf der einen Seite schon übersichtlich, auf der anderen Seite ist diese Stadt voller Überraschungen und hat tatsächlich mehr zu bieten als manch größere Metropole, in der ich schon war. Aber ich nenne jetzt keinen Namen. Wir suchen ja überall auf der Welt, auch am dunkelsten Ort, das Schöne, das Gute. Und das musste ich aber gar nicht in Porto suchen, denn es schrie mich fast auf eine sehr nette, freundliche Weise an. Komm zu mir, schau mich an. Die Lage von Porto ist tatsächlich traumhaft auf so einer Hügelkette des Douro-Tales. Der Douro, ich habe den eben schon mal genannt, das ist der Fluss, der entspringt im Norden Spaniens und frisst sich dann so 900 Kilometer durch die Iberische Halbinsel. Und an den Ufern rechts und links wird, vor allem wenn es dann Richtung portugiesische Atlantikküste geht, seit Jahrhunderten Wein angebaut. Also da wachsen unter anderem die Trauben für den berühmten Portwein, diesen Süßwein, der speziell ist und charakterlich dann auch stark halt durch dieses Fleckchen Erde, durch die Erde, wo die Weinreben da stehen. Über dieses leckere Zeug sprechen wir später natürlich auch. Ich habe mich da für euch und auch für dich, Jochen, ohne Rücksicht auf Verluste auch mal durchprobiert.
Ne? Danke, danke.
Ja. Ja, und nicht
im Namen des Volkes.
Danke. Und nicht nur Portwein. Ich war überrascht, auch die anderen Weine von da, ich als Pfälzer Winzerkind, war wirklich überrascht, wie viel guten Wein es da gab. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt. Auch der Weißwein. Man denkt ja jetzt, finde ich, an Portugal oder bei Spanien nicht unbedingt an Weißwein. Aber selbst der, sehr, sehr gut. So. Ich habe lange überlegt, wie bringe ich euch Porto irgendwie nah, denn ich war ja die paar Tage da, wollte nicht so viel machen, konnte es dann aber nicht lassen, ständig durch diese Stadt zu flanieren. Und ich dachte, ich mache es so ein bisschen über Spaziergänge, über Walks. Ne? Porto ist so eine Stadt zum Rumlaufen, sich einfach so treiben lassen. Und ich kann euch sagen, man kann Porto auf der einen Seite an einem Wochenende machen, aber ich war eine Woche da, ohne die Stadt zu verlassen und mir wurde nie langweilig. Ich habe immer Neues entdeckt. Ich war ganz oft so ein bisschen überrascht und auch so ein bisschen verzaubert, als ich mich so in die Stadt so immer mehr so reingefressen habe, reingedacht habe, rein erlebt habe. Und im wahrsten Sinne war ich manchmal verzaubert, denn wer Harry Potter Fan ist, wird es hier in Porto lieben. Die Stadt hat was Mystisches. Teilweise. Und auch J.K. Rowling, also die Potter-Autorin, die hat da mal gelebt. Die hat dort Englischunterricht gegeben und soll auch hier tatsächlich Teile von Harry Potter geschrieben haben. Und das ergibt Sinn. Ne? Mhm. Und da kommen wir an Harry Potter auch immer mal wieder vorbei. Und ich freue mich, euch mitzunehmen. Wir sind auch gleich am Meer, da wo gesurft wird. Wir spielen Basketball am Strand. Wir hängen in einem Fischerdorf ab. Essen Teilchen, als gäbe es kein Morgen mehr. Sorry. Also Porto ist Teilchen-City. Ne? Das heißt, ich war in Heaven und da gibt es noch mehr als diese Pastel de Nata. Ne? Die kennst du wahrscheinlich, diese kleinen Puddingtörtchen.
Ja, ja, doch, doch. Ist mir schon mal untergekommen.
Ne?
Ja.
Hier so Puddingtörtchen, so aus Blätterteig mit so Vanillepudding gefüllt. Die sind so klein oben. Da ist keine Kruste, aber die Haut ist manchmal so ein bisschen braun, angebacken. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Ne? An Teilchen und am Essen. Leider, und jetzt kommt's, habe ich in Porto, das muss ich wirklich sagen, auch das mitwiderlichste gegessen, was ich je in meinem Leben probiert habe.
Okay.
Und ich war schon in China und ich war schon in den USA. Ne? Und habe da, ich probiere fast überall alles. Aber dieses Gericht, was ich da in Porto gegessen habe, das toppt wirklich fast alles. Dazu später mehr. Seid sehr, sehr gespannt. Also ich saß da in so einer Gasse in Porto und guckte auf den Teller. Und nahm die ersten zwei, drei Bissen und fragte mich, meine Herren, wer kommt auf diese perverse Idee? Das nur mal als Spoiler.
Das war mein Restaurant-Tipp, oder?
Ja, da schicke ich dich hin.
Das war ich nicht.
Ja. Ja, okay. Nein, ich wurde auch von ganz vielen Menschen von euch, also aus der Reisen-Community vorgewarnt. Ich habe hier auf Instagram bei uns gefragt, habt ihr schon mal Tipps? Und es gab wirklich, wirklich viele. Manche von euch haben ja fast den ganzen Reiseführer geschrieben. Zum Beispiel Birgit aus Bonn. Nochmal vielen Dank für die vielen Tipps. Sie hat mich auch vor diesem Essen gewarnt, was ich da probiert habe. Aber ich muss es natürlich im Sinne der Forschung und der Reisewissenschaft muss ich es natürlich einfach mal machen. Ne? Aber es hat mich schon an Grenzen gebracht. Apropos Reisen-Reisen-Community, vielen Dank dann auch nochmal ganz persönlich an die Leute, die bei Instagram geschrieben haben und als ich vor Ort war, noch geschrieben haben. Und es gab auch einzelne Restaurant-Tipps und manche habe ich auch ausprobiert. Das war wirklich toll. Jochen, hast du bequeme Schuhe an? Bist du für den ersten Rundgang durch Porto? Es ist hügelig, wir machen Höhenmeter. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Ich bin, der Mensch ist ja, habe ich immer mal gelesen, gebaut für unter anderem lange Strecken zu gehen, zu laufen und Sachen zu ziehen. Das machen wir jetzt nicht, aber ich gehe gerne. Also von daher, mit steigendem Alter, muss ich sagen, ist der Spaziergang noch mal weiter in meinen Fokus gerückt. Aber eine kurze Antwort wäre, Jochen, sei einfach still. Ja, ich habe richtig Bock, mach. Ich will nicht nur den Ekel, ich will das Schöne jetzt erstmal.
Ja, nein, es ist vor allem, es ist zu 99% ist es schön, aber es gibt auch die kleine Dark Side, aber da komme ich später zu. Die Innenstadt ist auch, wir laufen viel, wir sind flaneurmäßig unterwegs, also ich als Flaneur und nehme euch so Huckepack mit. Man kann wirklich diese Stadt erlaufen. Es gibt Metro, Bus, Straßenbahn, Taxi, E-Roller als Alternative. Man kann sich's aber wirklich sparen. Ich habe alles einmal benutzt, funktioniert super easy. Ne? Es gibt so eine Prepaid-Card zum Beispiel für die Busse und für die Bahn. Mega günstig. Einfach am Bahnhof vom Automaten ziehen, aufladen, funktioniert für alles, nur nicht für die alte Straßenbahn. Also es gibt so eine ganz, ganz alte historische Straßenbahn. Das ist ja dann im Endeffekt so eine Touribahn, da musst du ein bisschen extra zahlen. Aber ansonsten hast du so eine kleine aus dem Automaten, so eine kleine Papier-Plastikkarte, die du einmal so ein bisschen auflädst und schon kannst du mit den Öffis da fahren. Aber ich bin die meiste Zeit, bin ich tatsächlich gelaufen. Ich bin von A nach B gelaufen. Und dadurch, dass ich ja viel Hügel gelaufen bin, ich habe ja vorhin gesagt, die Lage ist ein Traum, aber es geht halt viel bergauf, bergab. Also mein Urlaub war auch gleichzeitig ein Workout. Ne? Also ich habe nach der Woche Beine wie Tina Turner in den 80ern. Höhenmeter sind ja für Muskeln.
Die Friese auch, Alter?
Die Friese habe ich leider nicht mehr. Aber Höhenmeter sind ja für Muskeln der derbste Shit. Ne? Also Felix Magaths Treppen waren gestern. Jetzt einfach nur nach oben und nach unten. Aber in Style. Ne? Man schwitzt nicht. Man ist immer so gerade so ein bisschen angestrengt. Und dann sieht man ja was Schönes, macht kurz Pause und schaut sich um und staunt über den Ausblick und die Aussicht. Porto ist irgendwie sowieso, es ist schön, es ist irgendwie, wie soll ich es beschreiben, zurückhaltend vornehm, so nordisch schön fast, ne, ohne auf dicke Hose zu machen. Immer freundlich, immer überraschend, aber eben mit zwei Großrichtungen. Die Hügel hoch oder runter zum Fluss. Meine Ankunft war im Nordwesten der Stadt, oben in Sedofeta. Stadtteil heißt so, Sedofeta, wird noch öfter fallen. Das wurde auch so mein absolutes Lieblingsviertel. Da habe ich mich die meiste Zeit rumgetrieben. Das ist so ein Kunstviertel, Künstlerviertel, Künstlerinnenviertel, alternativ, bisschen auch Studiviertel mit jede Menge Cafés, Bars, Kunstgalerien, kleine Läden, Street Art, hippe Restaurants. Und da kam ich abends an, stieg aus dem Taxi von Felipe vom Flughafen in die Innenstadt, 20, 25 Minuten, wenn kein Verkehr ist, das geht schnell. Und das Erste, als ich aus diesem Taxi ausstieg, war ein Geruch, der in der Straße hing. Von einem Café waberte der rüber, so ein frisch angebrateter Knoblauch- und Olivenduft. Du steigst aus dem Taxi, ne, und guckst erstmal ein bisschen in diesem Gassengewirr und dir steigt halt wirklich dieses fantastische Essen gleich in die Nase. Gleichzeitig hörst du so Möwen kreischen, du weißt, du bist nicht weit weg vom Wasser. Und dann schaue ich so die Rua del Almada runter, so heißt meine Straße, und schaue den Berg so runter, diese etwas breitere Gasse runter bis zum Fluss, überall gelbes und weißes Licht von den Straßenlaternen, Kopfsteinpflaster, ein paar Menschen sind auf der Straße und ich denke, wow, ich will erstmal los, ich will erstmal ein Gefühl für diese Stadt bekommen, ich bin sofort neugierig, war eigentlich so, dachte so, Montagabend, ich bin ein bisschen müde, ich mache gar nicht mehr viel, aber mein Gott, man will ja sofort mal irgendwie die Umgebung erkunden und auch wenn der Fluss, der Douro, so unten im Tal weit weg scheint, da von meinem Ort. Ich habe dann auf Google Maps geguckt und dachte so, hä, nur 12 Minuten? Okay, dann mache ich das noch. Dann will ich direkt am ersten Abend einmal schön vom Norden der Stadt runterlaufen bis zum Fluss. Wenn das 12 Minuten sind, dann bin ich diese wunderschöne Straße do Almada einfach geradeaus runtergelaufen und da schon links und rechts die ganze Zeit am Gucken. Ich habe also viel länger gebraucht, weil ich die ganze Zeit auch wieder stehen geblieben bin und die ersten Bilder gemacht habe, weil da waren so schöne Häuser, so 2-, 3-, 4-stöckige, viele davon sehr, sehr alt, mit so tollen alten Balkonen, immer wieder bunte Fliesen, aber nicht so übertriebenes. Also alles ist nicht grell, alles ist nicht so in the face. Alles ist, wie ich vorhin sagte, so vornehm und schick. Und wenn es marode ist, hat es aber auch irgendwie Style. Und wenn du dann immer weiter von Sedofeta aus diesem Viertel in Richtung Fluss läufst, in Richtung Altstadt kommst, dann über große Plätze an so Prachtbauten auf einmal vorbei. Da ist zum Beispiel das Rathaus, ein ganz, ganz tolles Gebäude. Du bist schon in dieser schnellen Flucht Richtung Fluss, läufst du schon über so Alleestraßen, du kommst an diesem mächtigen Hauptbahnhof São Bento vorbei. Und dann, nachdem du durch die ersten Gassen und die ersten großen Plätze gelaufen bist, werden auf einmal die Gassen enger und kleiner. Und du merkst, da ist jetzt so ein paar Jahrhunderte Unterschied, ne? Du tauchst so ein ins 14., 15. Jahrhundert, da wo sich die Leute noch keine Gedanken über Autos gemacht haben, ne? Das Gewühl der Gassen wird größer, es gibt immer mehr Ecken und kleine Kurven und manche Gassen sind auch so überbaut, wo so manche Häuser so, du guckst über dir und da ist noch so ein Vorsprung oder noch so ein Balkon, also wirklich wirklich eng und die Häuser werden bunter und du gehst dann quasi in ein neues Viertel rein, Ribeira. Und Ribeira ist quasi die Altstadt, so der Kern von Porto und ist dann einfach mal, um einen Stempel drauf zu machen, seit 1996 UNESCO-Weltkulturerbe. Ja. Mhm. Direkt unten am Douro, am Fluss, auch an einem Montagabend war da was los. Da sitzen Leute tatsächlich draußen in Restaurants und Bars und schauen auf den Fluss, auf diese schönen kleinen Häuser und auf eine der schönsten Brücken der Welt, ist auch mit so ein Wahrzeichen der Stadt. 60 Meter hoch, eine Bogenbrücke, Dom Luís der Erste heißt die. Wirklich traumhaft schön, 1886 eingeweiht, geplant und gebaut von einem Kumpel, von einem Partner, von Gustav Eiffel.
Ach guck.
Da klingelt's, oder?
Ne? Ja.
Ja,
okay. Eiffelturm.
Das Ding da in Paris. Ne? Ja. Und tatsächlich, das sieht vom Style her so ähnlich aus. Ne? Du merkst, okay, das war damals hip und es ist Hammer. Ne? 60 Meter über dem Fluss, wunderschön. Also die Brücke verbindet so die beiden Ufer des Douro. Unten gibt es so einen schmalen Fußgängerüberweg und so einen Autostreifen bei der Brücke, die ist so zweistöckig und dann oben, 60 Meter oben, fährt die neue Straßenbahn drüber und ist eine Fußgängerbrücke. Alles wunderschön, Metall und verziert, sieht toll aus und so wird Porto mit der Schwesterstadt Vila Nova de Gaia verbunden. Also auf der anderen Seite des Flusses ist nicht auch noch Porto, sondern Gaia, ist aber eine Schwesterstadt. Ne, also eigentlich für mich war es wie eine Stadt, aber irgendwie ist das so ein bisschen getrennt und geteilt. Und drüben da in Gaia hast du dann halt eine perfekte Aussicht auf Porto und da sind auch diese ganzen Portweinkellereien. Ne, die meisten gibt es seit dem 19. Jahrhundert, das sind so große Gebäude, da sind auch große Leuchtzeichen, also man weiß sofort, wo man ist. Da haben sich Schotten, Engländer und vor allem Niederländer damals so im 18., 19. Jahrhundert niedergelassen, haben dort Portwein gemacht, quasi die Heimatländer versorgt. Es wurde ja auch viel von dem Zeug gesoffen, das war damals so der derbe Shit-Portwein.
Aber hat auch tatsächlich mit Portugal zu tun, der Name, ne? Also da kann man sich ja fürchterlich gut mit blamieren, ne?
Ja.
Wenn man jetzt irgendwie denken würde, ey, Porto, das ist eine Zubereitungsart oder so, aber es hat tatsächlich mit diesem irgendeinem so Tal zu tun oder zu
genau, das ist selbst, das ne? ist das Douro-Tal, da, ja. Was dann von Porto rausgeht ins Landesinnere und das sind die Weinanbaugebiete und dann hat sich das in Porto und diesem Tal angesiedelt und die großen Kellereien und die sieht man da auch in Gaia, egal, also das sind wirklich so große alte Kellereien, alte Gebäude aus dem 18. 19. Jahrhundert und da sind so die großen Schriftzeichen dran von diesen großen meist englischen Kellereien und wir gehen dann nachher später auch nochmal vorbei auf einem anderen Spaziergang und dann erkläre ich noch ein bisschen mehr zu Portwein. Aber ich hatte an diesem Montagabend erstmal Hunger, wollte aber nicht am Fluss bleiben. Ne? Es war schon ein bisschen spät und da war es schon ein bisschen voll und ich dachte, ach, jetzt habe ich das mal gesehen, ich habe von dieser Brücke, wenn die abends beleuchtet ist und dann spiegelt sich da so ein bisschen im Wasser, mega romantisch, also hast gleich so ein warmes Gefühl, du bist in einer anderen Welt, in einer schönen Welt. Ich wollte dann am Abend aber nicht da unten am Fluss essen, weil ich dachte, ach, das ist so ein bisschen, vielleicht ist es so ein bisschen Touri, ich weiß es nicht, ich wusste noch nicht, ich wollte zurück so ein bisschen in meine Hood. ne, in die
Deutsche. Naja, Alter, du bist wahrscheinlich wie Goofy in den Comics, wenn so ein schöner Geruch durch die Nase zieht, wie der, den du gerade nach dem Taxi beschrieben hast, bist du wahrscheinlich so von der anderen Nase geführt, wieder nach oben geschwebt, mhm, oder? So die Straße hoch zu den Sachen.
So ein bisschen schon. Also es war wirklich so, wenn du aus dem Auto steigst und es war so perfekt, weißt du, so Knoblauch kann ja, also wenn
ich wäre sofort drauf.
Ne,
sofort
wenn Leute drangehen, nach Knoblauch riechen, ist es kein guter Geruch. Aber wenn man einen frisch angebrateten Knoblauch, ja, und wenn du riechst, wenn du auf der Straße stehst und du riechst, dass der in so einem Olivenöl so ganz frisch gemacht ist, und dann wirst du natürlich, wow, das geht natürlich dann, wenn man das mag, geht das da bis rein in die Zellen. Und das, ja, hatte ich irgendwo im Unterbewusstsein und wollte wieder zurück, aber auch mit der Idee, wenn ich jetzt hier unten irgendwie nochmal groß esse und keine Ahnung, vielleicht schon mal am Portwein schnupper, muss ich ja den Berg wieder hoch. Und deshalb dachte ich, okay, ich gehe so meine Hood. Das war an so einem Montagabend, da wurde es ja schon irgendwie so 11 und gegen Mitternacht, habe ich dann gemerkt, so diese portugiesischen Kneipen und Cafés, die meisten machten gerade schon so zu, ne? Oder so das Essen zu an einem Montagabend. Und tatsächlich bin ich dann bei mir in der Ecke im Soju Posha gelandet. Und da weißt du sofort, um was es sich da handelt, ne, Jochen?
Oh, ist so gut bin ich Posha, ich wäre jetzt eher bei Fisch, aber ich weiß es nicht.
Ja, es ist ein Koreaner.
Ich dachte, das sei jetzt portugiesisch. Wow, ja, nicht nee, schlecht.
Ich bin, stark. Es war tatsächlich so, man kommt in Portugal, man hat diesen Geruch und da war aber direkt in meiner Straße war quasi noch dieser koreanische Laden, so ein kleiner Laden offen. Und ich sage, komm, dann was soll ich mich jetzt zwingen? Ich esse jetzt koreanisch. So. Und das macht aber dann, ich habe dann portugiesisches Bier getrunken und habe Korean Fried Chicken gegessen. Und das hat auch funktioniert. Und das zeigt auch so diese hippe Seite der Stadt, ne? Du hast diesen portugiesischen Geruch zwar drin, aber du kannst auch fantastisch international essen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich hatte ja noch ein paar Tage, um echt portugiesisch dann zu essen. Und da wurde auch dann abgeliefert in den nächsten Tagen. Aber erst mal am ersten Abend koreanisch gegessen. Und es gibt viele internationale Restaurants, viel internationales Essen kann ich wirklich nur empfehlen.
Cool. Ja, klingt dann gut. Also dafür, dass der Abend eigentlich schon vorbei war, als du ankamst, also für mich, ich wäre da ja schon 4 Stunden im Bett gewesen, hast du da noch ordentlich was abgerissen. Das ist doch gut, ey.
Ich finde, wenn man ankommt, ich kann da nicht sofort ins Bett. Ich muss erstmal so...
Ich auch nicht. Ne? Ich habe auch übertrieben, aber das zieht mit dir, dieser erste Kick, wenn du irgendwo ankommst, dann musst du einmal raus.
Ja.
Du musst irgendwie, du willst dann raus.
Ja. Und das war auch fürs Gefühl ganz gut, weil ich so erst dachte, okay, gerade mit den Hügeln und oben, unten, das ist dann schon weit dort runter, aber... Ne, wie gesagt, 12, also wenn man direkt läuft, 12 Minuten. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich schon so viel links und rechts geguckt habe. Also Porto ist auf jeden Fall eine Stadt zum Spazieren und Entlanglaufen. Und deshalb dachte ich, wir machen das auch und wir spazieren jetzt nach dieser ersten Nacht, die ich hatte, die sehr gut war. Ich habe sehr gut geschlafen, habe auch mal ausgeschlafen. Das ist so ein bisschen das Schöne, finde ich, wenn man sich für so eine Stadt, und ich hatte das Privileg, dass ich mir Zeit lassen konnte. Ne? Also klar, wenn man so 3 Tage Städtetrip hat, dann hat man manchmal ja so einen Hummel im Arsch und sagt, ah komm, wir stehen schon so um 8 auf, dass man noch so ein bisschen was mitkriegt. Und ich habe erstmal laufen lassen. Ne? Ich bin um 8, habe ich mich erstmal umgedreht und dachte, so, der Michi schläft jetzt mal aus, weil ich habe ja Zeit.
Und hör mal, wer so spät ist, muss er lange schlafen, ne?
Ja, ich schlafe ja nicht so viel. Ich brauche nicht so super viel. Normalerweise wäre ich wahrscheinlich so um 7, 8 aufgestanden. Aber da hat sich Michi nochmal umgedreht und dachte, ach, ich lass mal laufen und gehe am nächsten Morgen einfach mal in die Stadt rein. Und dann nehme ich euch mit in diesen Spaziergang mit rein. Erstmal durch diesen Norden der Stadt. Also ich habe einen Tipp bekommen für ein cooles Café. Und zwar Kombi-Coffee Roasters, eine Rösterei, ne, als Frühstückstipp. Die gibt's seit 10 Jahren, habe ich dann gesehen, und soll sehr cool sein. So ein bisschen Hipster, aber vielleicht nicht so viel. Und das war so mein Ziel. Und ich hatte Glück, die Sonne schien. Da wollte ich meinen ersten Kaffee trinken. Hat aber ein bisschen gedauert, bis ich da ankam. Denn auf dem Weg kam mir viel Gutes in die Quere, sage ich mal so. Da ist mir so viel aufgefallen. Und wenn du erstmal da über das Kopfsteinpflaster dieser charmanten Stadt schlenderst, wirst du früher oder später dann, wenn du in diese Richtung läufst, einfach über einen Ort stolpern, wo sofort das Herz höher schlägt. Und ich glaube, du würdest auch große Augen machen. Ich bin nach so ein paar Minuten am Mercado do Bolao gelandet. Das ist die Markthalle von Porto. Hör mal, ist die schön. Also die ist wirklich schön, ist auch komplett neu gemacht. Er ist von 1914, also ist tatsächlich jetzt 110 Jahre alt, das Ding. Die wurde eigentlich so als Freiluftmarkt so angelegt und da sind so die Bauern rund aus der Region, aus den Tälern da gekommen, um halt ihre Produkte da in der Stadt zu verkaufen. Mit der Zeit wurde dieser Markt halt immer größer, die Nachfrage wurde immer größer und dann hat man diesen Markt in ein Gebäude verlegt. Wir hatten ein Gebäude drumherum gebaut, zwei Stockwerke hoch. Und das Ding ist jetzt frisch renoviert. Du kommst da an, auch so außen. Wenn man von außen denkt, man erstmal, okay, es ist so ein bisschen eine Mall. Weil außen ist so ein großes, herrschaftliches, tolles, creme-weiß-beige-farbenes, getünchtes Gebäude. Ein altes Gebäude. Auf den Seiten sind außen sind Geschäfte. Und da gehst du durch so ein Portal rein und dann ist innen so ein offener Rundgang. Also es ist wie so ein riesig großer Innenhof. Und dieser Innenhof ist der Markt. Und der Markt ist quasi im ersten Stock. Und du kommst vom Norden, kommst du quasi im ersten Geschoss an, auf der ersten Etage, ne, weil Hügel. Und südlich vom Markt gehst du im Erdgeschoss rein, also da, wo der Markt wirklich ist. Und ich kam vom Norden und guckte erstmal quasi über den Markt. Und dann hast du innen so auf der ersten Etage so einen Rundgang mit so einem Geländer. Also du kannst von überall auf den Markt gucken, so aus dem ersten Stock. Und da sind dann auch innen wieder auf dem ersten Stock wunderschöne Restaurants mit großen Fenstern, die wieder dann durch das Gebäude auf die Außenseiten gehen. Und über eine große Freitreppe gehst du dann quasi vom Norden in diesen Markt dann rein. Und der ist dann so teilüberdacht. Das Schöne ist, du hast immer so ein Stück Himmel noch über dem Kopf. Aber halt da, wo die Marktstände sind, ist alles überdacht. Es ist wunderschön gemacht. Und ich war architektonisch, war ich sofort verliebt. Markthallen und Märkte mag ich eh. Und so haben die da wirklich, wirklich einen tollen Markt mit bunten Marktständen, also von frisches Obst, Gemüse, ne, so die Klassiker. Ich habe sonnengereifte Tomaten da schon gesehen, ne? Es riecht nach Kräutern und Gewürzen, ne? Geschmacksknospen bei mir die ganze Zeit voll in Ekstase, ne? So bäm, 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 bäm. Und ich hatte noch keinen Kaffee, noch kein Frühstück, ne? Und so und alles war so voll überstrapaziert schon. Und das Tolle ist, ich bin da so rumgelaufen und die Verkäufer, Verkäuferinnen, die preisen auch so ihr Zeug an, ne? Also war so ein Fischer, der so mit seinen Fischen, mit dem kam ich dann auch irgendwie so ein bisschen ins Gespräch, der sprach gut Englisch. Und der hat mir dann irgendwie im Gespräch gesagt, ja, wo er am Wochenende immer angeln geht, am Douro, so, da musst du hin, das ist toll, da sind nicht so viele Touris. Und mit so einer Frau habe ich über Erdbeeren aus der Algarve gesprochen, irgendwie Bio-Erdbeeren. Und das war total lustig. Und man kommt da irgendwie gut an, das macht total Spaß, wenn man so in einen Austausch kommt. Die Leute in Porto eh sehr, sehr offen, sehr freundlich. Und drumherum unten gibt's dann auch alle möglichen Stände, wo ich hätte schon frühstücken können. Da gibt's einen Kaffee, da gibt's belegte Brötchen, also Teilchen in allen Formen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich war völlig überwältigt und wusste, okay, hier muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Ich war dann später noch 2-3 Mal da am Markt und ich war auch in einem Restaurant da essen. Die sind wunderschön gemacht, kann ich nur empfehlen. Da gibt es mehrere Restaurants. Ich war im vegetarischen Restaurant da auch essen. Also Portugal, so vom Essen her, sehr, sehr fleischlastig. Die mögen sehr viel Fleisch, aber es gibt auch vegane und vegetarische Restaurants. Eins ist da oben im Markt drin. Abends dann auch eine wunderschöne Stimmung, wenn unten im Erdgeschoss der Markt zu ist. Sind aber oben die Restaurants und dieser Rundgang ist da geöffnet. Da kann man auch draußen sitzen in diesem Rundgang oder im Restaurant selbst. Und von daher ein toller Ort, auf dem ich immer war. Ich musste mich dann irgendwann zwingen, da rauszugehen, weil ich wollte ja zu diesem Kombi-Coffee. Und
stimmt, Alter. Ne,
ich wollte einen Kaffee trinken. Dann
aber sag doch mal ganz kurz, ja. Weil du hast jetzt Erdbeeren und so gesagt, ne? Da ist dann Frühling oder was? Also du warst doch da Anfang Februar oder wann warst
genau,
du
genau, Ende Januar, Anfang Februar 2024 und da war schon Frühling. Also ich hatte auch ein bisschen Glück, ne? Also in Porto kann es auch viel regnen im Frühjahr, ne? Deshalb ist es da so fruchtbar, das ist gut für den Wein, ne? Also das kann mal regnerisch sein. Ich hatte aber dieses unverschämte Glück, du weißt ja, Jochen, dann Engelreisen, ne? 7 Tage 20 Grad tagsüber. Ne? Also Sonne, 20 Grad tagsüber, wenn die Sonne unterging, waren es dann auch 10, 11, 12 Grad. Ne? Also dann war es dann auch noch so Winter. Aber es hatte was Frühlingshaftes und man konnte halt tagsüber draußen in der Sonne sitzen.
Perfekt. Ich weiß noch ganz genau, da muss ich sagen, der zweite Teil unseres Nachrichtenwechsels nach meiner Empfehlung war, also Michael hatte mir dann irgendwann am Telefon erzählt, dass du dahin fährst. Aber dann kam irgendwann so ein Tag vor Abreise, so wieder im tiefsten deutschen Zorneswinter kam da eine Nachricht. Ich glaube, ich habe Wetterglück. Ein so ein Bild von der Wetter-App, wo nur Sonnen drauf waren. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe mich für dich gefreut. Völlig selbstlos. Ich habe einfach fast so viel Glück empfunden wie du in dem Moment. Nee, ich war stinksauer. Aber das war krass. Also du hattest, wenn du das so sagst, okay, es macht natürlich Sinn. Es liegt natürlich am Wasser, es liegt am Atlantik, da gehen ja auch so ein paar Klimaströme, ich glaube der Golfstrom oder so, auch tendenziell so lang so. Mhm. Und dann regnet es viel, ist ja auch klar, ist ja in dem Sinne auch schön und wechselhaft und Wetter kann ja auch toll sein, wenn es regnet. Aber das war dann wirklich Glück, was ich da auf dieser Wetter-App gesehen habe.
Ja, absolut. Das war einfach eine glückliche Woche. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen beobachtet, auch in den letzten Tagen. Also natürlich hast du dort mehr Chancen, dass du mal in der Jahreszeit schon solche Tage hast. Ne? Also das kann schon im Januar, Februar kannst du halt schon Tage über 20 Grad haben und dann, das ist halt einfach dieses angenehme Gefühl, wenn du dann so um 11 so merkst, du kannst dann einen dünnen Pulli ausziehen und kannst dich mit einem T-Shirt in die Sonne setzen. Ne? Ja. Und das ist ja einfach schon mal so ein Frühlingsgefühl und das hilft so sehr. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist es so, wenn dieser graue Winter ist und dann ist mal so alleine ein Tag, zwei Sonne und das passiert ja manchmal auch in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, dass es mal so einen Tag gibt, wo das passiert. Und wenn man nur eine Stunde, zwei mal so draußen sitzt und spürt so auf der Haut, dass da wieder eine Sonne ist, die ein bisschen warm ist und da ist Licht, vor allem Licht. Also mir hilft das ungemein. Ich bin aber so ein bisschen wetterfühlig und da nicht so hart. Ne? Da bin ich sensibel. Ich brauche Licht.
Leute, das ist ein zartes Licht. Pflänzchen.
Ne? Ja. Ja, und dieses zarte Pflänzchen blühte in Porto ganz schön auf dann in dieser Woche. Und deshalb konnte ich auch so viel laufen, glaube ich. Ne? Also mein Schrittezähler, der war die ganze, also mein Schrittezähler war überfordert. Ne? Der hat gesagt, Michi, mach mal Pause. weil der wahrscheinlich auch Höhenmeter einrechnet. Wenn ich zurück dann nochmal komme zu diesem Markt, ich komme raus aus dem Markt, gucke auf mein Handy und sage, okay, ich muss in die Richtung zu Kombi-Café, gucke von meinem Handy aber wieder hoch und dann muss ich erstmal nochmal kurz stehen bleiben, weil ich stehe vor einer kleinen, aber wirklich atemberaubenden Kirche. Eine blau-weiß verkachelte Kirche. Das sind so diese, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, diese speziellen Kacheln. Esueju-Kacheln sind das, glaube ich. Wird Azulejo geschrieben. Portugiesisch ist ja eine tolle Sprache. Ich höre das so gerne. Es macht so Spaß, dem zuzuhören. Diese S-Laute sind so toll. Genau. Zum Glück ist, man kommt mit Grundkenntnissen, kommt man in Portugal gut durch. Also Grundkenntnisse, bom dia, guten Tag. Oder hola, ne? Oder obrigado. Als Typ sagst du obrigado, als Frau sagst du obrigada. Wenn ich das mal Grundkenntnisse nennen darf, ja, kommt man damit ganz gut durch. Und sagen wir mal, die Jungen sprechen alle gut Englisch und sonst ist man auch mit ein paar Wörtern Spanisch. Also man kommt richtig gut durch, finde ich. Ne? Also, weil alle auch gewillt sind, keine Ahnung, mit dir in Kommunikation zu kommen, weil es wirklich offen und freundlich ist. Und ich stehe dann also vor diese Kirche und lerne dann schnell, das ist eine ganz besondere Kirche, die für Porto auch besonders ist. Das ist die Kapelle der Seelen, Capela de Salmas. Und die ist wunderschön. Diese Kacheln erzählen dann auch Geschichten. Also es ist nicht nur einfach so Unifarben, blau, weiß, sondern diese ganzen Kacheln sind wie ein großes Geschichtsbuch. Kann man sich angucken, man kann auch reingehen, poltert aber nicht so drin. Da war auch tagsüber morgens ein Gottesdienst, ne? Gibt viele Kirchen, Gottesdienste da. Ich bin dann erst mit der Tür ein bisschen laut gepoltert und habe mich dann brav hinten hingestellt, ein bisschen zugeguckt. Kann ich auf jeden Fall nochmal empfehlen. Man kommt aber vorbei und wenn man da ist, ist man direkt auch in der Rua Santa Catarina, was die Fußgängerzone der Stadt ist. Ne? Also auch die hat mich dann direkt wieder aufgehalten, weil Fußgängerzone ist normalerweise nicht so das erste, wo ich hinlaufe, weil die ja oftmals fast in Europa auch sehr, sehr gleich aussehen. Da aber nicht. Die sieht erstmal ganz anders aus und mich hat ein Straßenmusiker dann nochmal angezogen. Da musste ich hinlaufen, weil durch diese Fußgängerzone oder diese verkehrsbefreite Zone waberte eine wunderbare Gitarrenmusik, klang wie Ben Howard, so ein bisschen in die Richtung, also Mischung aus Ben Howard, Ed Sheeran, der Typ, und der spielte so toll mit seiner Gitarre, und da bin ich da reingelaufen in diese Fußgängerzone und hab dann gemerkt, das war ja so am ersten Tag, dass mir die ganzen nächsten Tage immer wieder begegnet, also Straßenmusik, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, Amateur, aber an allen Ecken und Orten gab's viel, viel Musik und vor allem fröhliche Musik. Also ich kenne das noch von Lissabon und Portugal, ist mal ein bisschen melancholisch, diese fade Musik. Hab ich in Porto, war das ganz anders, also es gab auch so touristische Fado-Touren und auch Kneipen und Restaurants, die mit so Fado-Abenden geworben haben. Aber auf der Straße war vor allem fröhliche Musik. Die Leute, die da waren, haben eher fröhliche Musik gemacht. Und über diesen Straßenmusikanten, diesen Straßenmusiker, bin ich dann so ein bisschen in diese Fußgängerzone dann reingekommen. Und die ist auch wunderschön. Es ist nicht so, die sieht nicht aus wie alle Fußgängerzonen Europas, wo überall die gleichen Geschäfte sind. Also zumindest in Deutschland und Österreich finde ich das ja tatsächlich krass, ne? Mittlerweile fast alles gleich. Dort gibt's auch ein paar Marken, ne? Aber sehr viel Einzelgeschäfte und vor allem, und da geht uns schon wieder das Herz auf, wunderschöne Architektur, so ein altes Grand Hotel. Daneben das Café Majestic, ne? Das Majestätscafé, so ein Belle Epoque Café, ne, verspielte Fassade, große Fenster, Balkone mit so bodentiefen, verglasten Türen, so schmiedeeiserne Verzierungen, innen so deckenhohe Spiegel, opulente Kronleuchter, überall alles verziert und verspielt. Und das ist so ein bisschen die portugiesische Variante des Art Deco. Und dann habe ich das auch nachgeguckt, und weil das halt auch, das sieht auch aus wie Harry Potter, und auch J.K. Rowling soll da geschrieben haben. Ne, also soll auch Teile von Harry Potter da geschrieben haben. Sie hat zumindest bestätigt, irgendwo habe ich da ein Netz gefunden, weil so viele sagen, hier wo ist Teile von Harry Potter entstanden. Sie hat zumindest mal ganz offiziell gesagt, dass es das eines der schönsten Cafés wäre, wo sie je geschrieben hat. Ne? Also dieses ganze Viertel da rum und eigentlich ganz Porto ist ja ist einfach schön, und du hast halt immer wieder diese verwunschenen Straßen und Gassen, und überall hast du wieder auch außen so Türen, Portale, geschwungene Treppen, ne, diese gefliesten Häuser. Das begleitet dich hin immer wieder. Zwischendrin hast du so fast sozialistische, brutalistische Bauten, ne, aus der Diktaturzeit wahrscheinlich auch entstanden und in 20er, 30er Jahren. Also es ist, wer sich für Architektur, da will ich jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, interessiert, und Interior ist da gut aufgehoben. Ich war aber interessiert vor allem an einem Kaffee, den ich bisher immer noch nicht getrunken hatte. Ich hatte alles mögliche Obst und Gemüse schon probiert auf dem Markt und schon irgendwie so eine Sardine zwischen den Kiemen, aber noch keinen Kaffee. Und endlich komme ich bei Kombi-Kaffee an. Also allein der Weg dahin war schon wieder super. Und dann komme ich tatsächlich in ein tolles Café, was ich wirklich empfehlen kann. Es ist so ein Mix. Es ist ein bisschen Porto, es ist ein bisschen Berlin, es ist ein bisschen New York. Ein wunderschöner, schöner, toller, so ein bisschen Industrial-Raum, fantastischer Café, selbst geröstet, fantastische Teilchen aus einer Bäckerei um die Ecke, da war ich auch, Ogi heißt die, da kann man sich eben Hefeteilchen, wenn ihr auf Hefeteilchen steht, nur halb so viel wie ich, seid ihr da wirklich im Himmel angekommen. Ich habe mir immer so Tüten für unterwegs auf meinen Spaziergängen mitgenommen und hab halt Hefeteilchen gegessen. Ich weiß nicht,
ob Einkaufstüten oder was?
Genau, ja, so XXL, wurde auch, keine Ahnung, wurde auch so ein Fernseher, so ein Flachbildschirm da transportieren
kann. Ja, stark, kann. Ja. Ja. Da kommt der Ding, wieder einen Berg hochgeschlurft.
Ja. Ich habe mir irgendwann gesagt, es ist wahrscheinlich nicht so gesund für meinen Körper, aber ich baue es ja, während ich es esse, auch wieder ab. Ne?
Ja klar, du musst ja Energie einführen bei dem, was du da verbrannt hast. Du musst ja.
Und vor allem habe ich da dann auch mein erstes hier Pastel de Nata gegessen. Ne? Mhm. Dieses Törtchen, ne, dieses Vanilletörtchen, und habe da auch gelernt, man macht ein bisschen Zimt drauf. Und tatsächlich, ne, also dieses Törtchen habe ich noch nie so vorher gegessen. Sagte der Typ, mach ein bisschen Zimt drauf, so essen wir das. Das ist cool. Ne? Ja, das hat da auch wirklich gut geschmeckt. Und dieses Café kann ich wirklich nur empfehlen. 1A, es macht total Spaß. Da habe ich auch so ein bisschen, ich habe ja gesagt, Workation habe ich auch ein bisschen gemacht, 2-3 Vormittage. Und das konnte man toll machen. Und dann schien da die Sonne rein, ganz viele Pflanzen da drin. Ich hatte eine gute Zeit. Und die hatten dann alles Mögliche auch drumherum. Ne? Also auch diese Bäckereien und die ganzen Cafés. Die haben wahnsinnig viele unterschiedliche Teilchen von Mandelcroissants, hier so Obladen gefüllt mit süßer Eigelbcreme. Es gibt Eclairs, es gibt das mit Früchten, mit allen verschiedenen Sorten von Cremes. Und das gibt es halt in süß, aber das gibt es halt tatsächlich auch in herzhaft. Und tatsächlich habe ich festgestellt, Porto ist eine Kaffeestadt. Ne? Ist nicht nur Teilchenstadt, sondern eine Kaffeestadt. Man trinkt gern und überall, wo es geht, Kaffee. Und ich habe auch gelernt, wenn du in Portugal so morgens, wenn du einen portugiesischen Espresso trinken willst, dann bestellst du pro Tipp einfach einen Kaffee. Das ist dann schon Espresso. Ne? Mhm. Also ein Kaffee. Und dann habe ich kennengelernt einen Pingado. Das ist toll, das ist ein Espresso mit so einem Schuss kalter oder warmer Milch. Aber nur so ein Schuss, nur so ein bisschen. Ne?
Also so ein bisschen Espresso Macchiato-mäßig.
Ja, genau. Da Pingado ist so die portugiesische Variante. Aber es gibt halt auch sonst alles. Ne? Von Cortado bis zu unserem Freund Flat White oder... Alles hat natürlich nochmal portugiesischen Namen, aber ich bin dann halt immer so, ne, du weißt ja, wie ich bin, nach einem Tag habe ich mich voll, meine ich immer, ich gehöre dazu und habe dann immer ganz cool einen Pingado bestellt.
Und das ist gar nicht mehr aufgefallen, bis auf diese Tütennummer da, das hat die Leute befremdet, aber er konnte das Wort.
Und genau, dann, ne, Ola, und da haben die Leute schon gedacht, Mensch, der ist ja einer von uns. Ne? Ja. Und ja, so habe ich
mir dich nach dem Weg gefragt.
Ne? Genau, wie immer. Ne? Und ich sage immer bom dia und ja. Ne, obrigado, obrigado. Und dann wussten die, wo es lang geht. Weil ich hatte ja Grundkenntnisse im Portugiesisch. So, ja. Diese ganzen Teilchen, ne? Einfach für mich 5 Sterne ne? Als Teilchenfreund. Hashtag vierte Mahlzeit für uns, perfekte Stadt. So. Jetzt muss man sagen, gibt es halt, es gibt ja auch diese herzhaften Teilchen, alle Kombinationen. Stell dir vor, Fleisch, Käse, Ei, kann man alles da reinmachen. Das kann ja auch spannend sein, aber wir kommen jetzt schon zu meinem kulinarischen Endgegner, den ich gespoilert habe. Ah. Und der heißt Francesina. Ich konnte es kaum glauben. Ich dachte erst, es ist so ein Touri-Ding, aber es wird tatsächlich überall in der Stadt gegessen. Ich habe es da am Wochenende auch gesehen. Portugiesen und Portugiesinnen setzen sich dahin und bestellen eine Francesina. Stell dir es so vor. Ich habe es vorher auch noch nie gehört. Also ich wurde davor gewarnt, aber stell dir ein gigantisches Sandwich vor, das so groß ist, dass dein Teller fast überläuft. Immer wieder Toastscheiben und dazwischen befinden sich mehrere Schichten von Fleisch. Mhm. Also einmal so ein bisschen ein Rindersteak, ein bisschen Schweinefleisch, Wurst, so pastetenmäßig, da kann man natürlich variieren. Und das einfach übereinander, immer weiter übereinander. Und das alles, dieses Gemisch, ist dann überzogen mit einer sehr großzügigen Portion geschmolzener Käse.
Das ganze Ding.
Das ganze Ding. Also dieses ganze Ding aus Toastbrot und verschiedene Fleisch- und Wurstsorten ist überzogen mit Käse. Aber das ist noch nicht alles. Die Francesina wird ja nicht einfach so serviert. Wer isst denn sowas? Oh nein, das Ganze wird auf einem Bett von Pommes präsentiert und dann noch großzügig mit so einer roten, würzigen Soße übergossen. Also dieses Sandwich, dieses käseüberzogene Sandwich auf Pommes schwimmt auch noch in einer rot-würzigen Soße, die so ein bisschen in so eine Tomatensuppenrichtung tendiert. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt da noch ein Spiegelei daher. Obendrauf. Zack. Ja?
Das ist,
du hast richtig gehört, du verarbeitest das gerade in deinem Gehirn, aber es wird einfach noch ein perfekt gebranntes Spiegelei als Krönung auf die Francesina gelegt. Und das verleiht ja quasi den letzten Schliff. Ich habe so einen Teil dann im Café Almada bei mir um die Ecke gegessen. Tolles Café. Ne? Und ich kann auch nur diese ganzen portugiesischen Snackbars empfehlen. Also diese einfachen Gerichte sind dort super, die sind super günstig und du, auch die Pommes waren lecker im Café Almala und auch der Salat, den ich dazu gegessen habe, war alles lecker. Nur diese Francescina, das ist halt ein echtes Monster. Wenn man normalerweise nicht so viel Fleisch isst, ist das tatsächlich der kulinarische Endgegner und das kann ich nicht empfehlen.
Aber das ist ja, also ich meine, du bist ja so ne, beim Anfang mit diesem völligen Fleischarmageddon sozusagen und dann weißes Brot und dann Pommes, da kannst du ja sagen, okay, das kann dir in Amerika auch passieren. Ne? Das ist einfach dieses Super-Size-Me-Ding, da gibt es Serien drüber, wie Menschen so viel essen und so.
Ja.
Aber der Käse ist dann erstmal, da denkst du, okay, das ist dann so eher so, das gibt's vielleicht auch noch in Amerika. Die Soße macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Da will ich das aber als Außenstehender, ich habe das ja nicht gegessen. Und das Ei drauf ist ja nur noch, das ist ja bizarr. Vor allem, also ich meine, die einzige Begründung, die ich jetzt gelten lassen würde, wäre, dass das aus einer Zeit kommt, wo Leute nicht viel hatten und man einfach nur die Kinder satt kriegen musste. Mhm. Also, da kann man ja sagen, hast du so wie viele reichhaltigen Essen oder von mir ist es kalt oder Leute sind arm. Das ist, ne, also das kann, wenn das eine sachliche Herleitung hat, dass man halt alles zusammenwirft und sagt, jetzt bollern wir es mir nicht rein, dann ist man einen Tag lang Ruhe oder so, dann ist alles gut. Aber also filigran ist das nicht.
Nee. Das hat mich ja so geschockt, weil Porto sonst eigentlich sehr filigran ist. Aber da beim Essen, also das ist schon in diesen Cafés oder in diesen Restaurants, macht das auf jeden Fall. Also ich war im Restaurante Roma, das klingt jetzt nach Italien, ist aber auch ein portugiesisches, so ein Kneipenrestaurant. Ich hatte einen tollen Abend, ne? Da war dann so ein bisschen gleißendes Trinkhallenlicht, irgendwie Wahnsinn, ne? Draußen alles so stylisch, innen war es eher nach meinem Empfinden nicht so gemütlich, aber das hat schon alles geschmeckt. Da gibt's halt viel Reis, Kartoffeln, Fleisch und so in die Richtung. Aber toll, es war sehr herzlich und es war, glaube ich, so ein Freitagabend, so ein Wochenendabend. Es war schön, da halt zu essen und zu sehen, wie halt ganz normale Menschen da in Porto, ganz ab vom Schuss von irgendwo, was touristisch ist oder ein bisschen schick ist, halt zu essen gehen und sich einen lustigen Abend machen. Da laufen auch so ein bisschen die Fernseher oben. Also ich finde das ja dann super. Es gibt aber halt diese einfachen Kneipen und dann gibt es einfaches Essen. Es gibt aber auch vegane und vegetarische Restaurants. Also Porto ist vorne. Ne? Also was ich vorhin sagte, erster Abend koreanisch Fried Chicken gegessen und auch sehr, sehr gut. Die hatten super Kimchi und alles Mögliche. Ne? Also du kriegst dort alles, aber ich wollte natürlich auch ein bisschen portugiesischen Einfluss da haben. Und da nehme ich auch so eine Trinkhallenatmosphäre, weil es einfach ein schöner Abend war.
Werbung.
Mission completed, liebe Chefin. Der Plan für die nächste Reise steht.
Oh, Glückwunsch, Jochen.
Mir macht das ja Spaß, aber ich kenne viele, die Planung lieber in die Hände von erfahrenen Experten legen. Und für die habe ich jetzt einen Tipp. Die Reisespezialisten von Erlebe haben Individualreisen in über 60 Ländern weltweit entwickelt, von Reisenden für Reisende sozusagen. Mit dem praktischen Bausteinkonzept kann man sich die eigene Traumreise ganz einfach zusammenstellen. Beraten wird man von Expertinnen und Experten, die sich in den Destinationen deswegen so gut auskennen, weil sie da selbst gerne hinreisen.
Was bei den Unterkünften ja besonders wichtig ist.
Das stimmt. Die sind alle familiengeführt und befinden sich jenseits der ausgetretenen Pfade. Weiterer Pluspunkt ist, dass Erlebe nur mit lokalen Partnern und Guides zusammenarbeitet. Beste Voraussetzung also, um mit Menschen anderer Kulturen in echten Kontakt zu kommen.
Das ist ja auch für Familien eine schöne und wichtige Erfahrung.
Genau deswegen bietet Erlebe spezielle Familienreisen an, mit besonderen Erlebnissen für Groß und Klein.
Reisen einfach näher dran. Erlebe ist der führende nachhaltige Individualreiseveranstalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit vielen spannenden Zielen in Europa und weltweit. Schaut gleich vorbei auf www.erlebe.de. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Wenn ich gerade dabei bin, also das Restaurant Roma für so einen Abend kann ich empfehlen, oder dieses Café Almada, um so ein bisschen portugiesische Tradition zu haben. Ich kann aber auch, wenn ich gerade jetzt hier bin beim Essen, noch zwei, drei Läden empfehlen, zum Beispiel Frühstück oder Brunch. Auf jeden Fall das Early in Seto Feta, auch in meinem Stadtteil. Das Early, also morgen, bester Laden. Ich habe einen fantastischen French Toast gegessen, in einer ganz eigenen Variante mit Früchten, habe dann ein selbstgebackenes Bananenbrot, die backen alles selbst, die machen alles selbst. Eine tolle Karte, eine tolle spannende Karte, wo man alles Mögliche ausprobieren kann. Also Early für mich 10 von 10 für Breakfast, Frühstück, Brunch oder so Kaffee trinken. wer es ein bisschen fancy haben will, beziehungsweise da rund ums Early, auch der Ort ist toll. Also das ist ein Part von Setofeta mit ganz viel Second-Hand-Läden, mit kleinen Boutiquen und Shops. Also das auf jeden Fall mal 2-3 Stunden machen. Wer es ein bisschen fancy haben will als Restaurant, ich war am Flow. Auch so portugiesisch, aber halt ein bisschen schicker, toller Laden, aber auch nicht zu schick. Also ihr müsst keinen Anzug anziehen. Und es ist auch nicht mega teuer, aber Mischung aus portugiesischem internationalen Essen. Aber da, wenn man samstagsabends mal so ein bisschen auf die Rolle gehen will, kann man das machen. Ja, das nur so als 2 Tipps, was mir gerade einfällt zum Essen, so als Counterpart zu diesem kulinarischen Monster, was die da erschaffen haben. Sie können rechts wie links. Okay. Ich will aber jetzt weg vom Essen und vom Kaffee und weiter mal spazieren. Und zwar wollen wir jetzt mal raus aus dem Zentrum. Ne, weil Porto liegt, finde ich, die Lage fantastisch. Sie liegt am Fluss und auch am Meer. Und da arbeiten wir uns jetzt mal ein bisschen vor. Wir wollen raus aus Porto-Zentrum und wir laufen wieder beziehungsweise zum ersten Mal über diese Brücke, über diese berühmte Brücke. Ne? Mhm. Unten Fußgänger und Auto, oben Fußgänger und Straßenbahn. Lauft sie oben mal entlang, weil die Aussicht ist großartig von dieser Brücke. Dann, man guckt auf beide Seiten, auf Gaia und auf Porto. Man sieht, kriegt mal wieder so einen Überblick. Man sieht auch diesen Fluss, der voll ist mit Wassertaxis, Degelbooten, mit auch so alten Booten mit so langen Ruderstäben, wo so Ausflugsboote sind, ne, die so bunte Segel haben. Das ist toll. Auf den Ufern, auf dem Porto-Ufer, architektonisch sieht das toll aus, wo du so richtig von oben siehst, wie die Stadt so hoch, den Hang hochgewachsen ist. Ne? Und zwischendrin auch sind auch noch so Freiflächen und Wiesen und auch so Brachflächen, ne, die gar nicht bebaut wurden. Also das ist ein wunderschöner Blick von oben von dieser Brücke. Und man kann über die Brücke dann zur Schwesternstadt Gaia rüber, weil von dort hast du dann halt von der anderen Seite der Ufer siehst du diese bunten Häuser, für die Porto halt auch berühmt ist, die so ganz eng nebeneinander stehen unten im Hafen. Ja. Und siehst aber auch oben diesen alten Bischofspalast und siehst du so alte Bauten und du ahnst dann auch von da, wenn du da drauf guckst, wie diese Stadt, wie diese Gassen sich da diesen Berg hochschlängeln. Du kannst links und rechts dann, wenn du unten von der Brücke wieder runterkommst und kommst an Gaia ans Ufer, siehst du links und rechts dann, wie der Fluss dann auch weitergeht. Ne? Insgesamt gibt es da 7 Brücken. Ne? Und alle sind so besonders auch irgendwie in der Architektur. Also es macht total Spaß, über diese Brücken oder auch am Wasser unter diesen Brücken durchzulaufen. Das hab ich auch bei Walks ein paar Mal gemacht. Und drüben in Gaia...
Über 7 Brücken.
Stimmt.
Ich musste es tun. Ich habe gerade kurz überlegt, mache ich das? Aber wenn du sagst, es gibt 7 Brücken, dann muss ich, Entschuldigung. Musst ja. Du einfach kurz raus. Peter ja. Maffay, über 7 Brücken musst du gehen.
Danke. Otto, 7 Brücken, Peter Maffay. Ne?
Endlich ne? Mal eine Lösung. Daher kommt's.
Daher ne? kommt's. Vielleicht ist es ja auch so. Ne?
Ich weiß nicht. Ne?
Ich hoffe auch, dass es 7 Brücken sind und nicht 6 oder 8. Ne? Aber ich glaube, es sind 7. Ich hab 7. Warte mal, ich google das mal schnell. Porto, wie viele Brücken? Das muss ich jetzt einfach mal live googeln.
Ja, ich guck auch mal parallel.
Guck mal. Insgesamt 6 Brücken. Siehst du? Gut, dass du gesungen hast. Gut, ja. Dass du gesungen hast. Ne?
Also ach, Peter, es tut mir leid.
Nein, aber es ist ja gut, weil so haben wir hier quasi den Fehler quasi musikalisch aufgelöst. Es sind 6 Brücken. Ich dachte irgendwie, ich war irgendwie bei 7. Wahrscheinlich wegen dem Song über 7 Brücken. Nein, es gibt 6 Brücken. Und von dem Punkt da drüben in Gaia sieht man halt diese alte quasi, diese Wahrzeichenbrücke. Und man sieht dann auch die Brücke, die raus Richtung Meer schon geht. Aber man ist da drüben in Gaia quasi auch vor diesen ganzen Portweinkeller rein. Ne? Mhm. Und du hast ja vorhin gesagt, also dieser Portwein ist aus dieser Region, denn er ist halt wirklich so besonders, weil dafür werden spezielle Traubensorten da aus dem Douro-Tal benutzt, die dort wachsen und die halt speziell sind. Man kann auch ganz viele Bootstouren da in dieses Douro-Tal machen. Ich habe von allen gehört, es wäre wunderschön. Ich hatte ja aber beschlossen, ich will einfach nicht viel machen. Ich will nur in dieser Stadt bleiben. Ich will nur in Porto bleiben diese ganzen Wochen. Deshalb habe ich auf die Bootstour verzichtet, haben mir trotzdem aber diesen Portwein angetan, sage ich mal. Ne? Ja. Und hab mich da so ein bisschen mehr so reingedacht. Und es ist halt, das Besondere ist einfach die Herstellungsmethode. Ne? Also du hast halt, was es von Wein zu Portwein macht. Ne? Im Gärungsprozess wird dann nochmal Weinbrand oder so rein Alkohol hinzugefügt. Ne? Also der Alkoholgehalt wird also erhöht. Und dadurch kriegt er dann auch so eine intensive Süße. Und du hast dann 20% und was Süßes, also hast einen Likörwein, wo man Obacht sein haben muss, weil er ganz schön ballert. Ne? Und das macht den halt so besonders. Und diese Portweinkeller, da kann man auch Touren machen. Das sind so wirklich diese alten Gemäuer, die sind teilweise in die Felsen da, in diese Berge eingebettet. Und da reifen dann die Weine in diesen Fässern und kriegen halt diesen unverwechselbaren Geschmack. Ja, und dann kommt es auch darauf an, wie viele Jahre der Portwein alt ist. Also da kann man einen ganzen Podcast drüber machen, über Portwein und über die Geschichte des Portweins. Und das ist spannend. Also es ist natürlich auf jeden Fall auch eine Sache, die man machen kann, mal so eine Tour. Habe ich mal rund um Lissabon gemacht. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Also man lernt viel über Portwein. Und ich war in einer Kellerei drin. Die meisten sind, habe ich vorhin ja gesagt, in englisch-schottischer, niederländischer Hand. Aber es gibt auch portugiesische Kellereien. In einer war ich drin. Und das ist, wenn du da reinkommst, sieht innen schon schön aus. Und der Geruch ist halt, es ist so ein bisschen, im ersten Mal ein bisschen muffig. Aber du riechst halt so diese Feuchte von dem Holz, von diesem Wein, von diesen Kellern. Fand ich ganz, ganz toll. Aber ich wollte ja diese Tour nicht machen, hatte ich schon mal gemacht in Lissabon. Rund um Lissabon kann ich nur empfehlen. So eine Kellertour, was ich Portwein, aber so eine Weintour, wie gesagt, kann ich euch empfehlen. Ich wollte aber an dem Tag nicht saufen, sondern wir wollten ja so ein bisschen Richtung Meer. Ne? Ja. Und einmal am Fluss entlang, einmal laufen. Und da gibt's einen schönen Promenadenweg, also auf der Gaia-Seite, auf der Zwillingsstadt-Seite. Und du kannst dir so vorstellen, du läufst halt auf so einem schmalen Promenadenweg am Fluss entlang. Da geht's steil hoch den Felsen. Ne? Du kommst mal an so ein, zwei Lost Places vorbei, an so alten Fabrikhallen. Und dann stehen dann auch die Angler. Ne? Und angeln da und halten die Rute da in Fluss und holen Fische raus, siehst du auch. Und wenn du da entlang spazierst, so ein Stündchen, zwei, kommst du auch an so ein Fischerdorf, Afurada. Und ich war da an einem Samstag, da war es so sehr voll dann in Porto Stadt. Also waren auch die ganzen Portugiesen, Portugiesinnen da, waren einkaufen, waren auf dem Markt, die Touristen waren unten im wunderschönen Hafen, da waren Flohmärkte, da war richtig was los. Und ich bin da so ein bisschen geflohen und bin in Afurada gelandet. Und auch so ein kleiner, wirklich so ein Fischerort aus dem Bilderbuch. Die Straßen gehen vom Fluss ab, kleine Häuschen auf den Hauptstraßen, so Restaurants. Da sitzen dann weniger internationale Touristen, sondern da wird dann Portugiesisch gesprochen. Links und rechts auf der Straße Tische, dazwischen normale Wohnhäuser, so abwechselnd so grün gekachelt oder beige verputzt. Eine kleine Tür, ein kleines Fenster, der nächste Eingang. Auf der Hauptstraße im ersten Stock kleine Balkone. Viele haben so private Dachterrassen. Und auch von da gehen überall von diesen kleinen Häusern, gehen wieder so kleine Gassen dann ab. So denkst du, okay, auf dem Kopfsteinpflaster, das ist wirklich so zum Durchlaufen, aber nein, auf einmal siehst du, wie jemand im Auto da reinfährst und denkst, oh Gott, nein, das gibt einen Unfall. Links und rechts so einen Zentimeter Platz und sie fahren da trotzdem durch. Ne? Und wenn das Auto durch ist, stehen dann in diesen Gassen, das fand ich wunderschön, an so einem Samstag, Leute, die tratschen. Also wie früher bei mir in der Pfalz, wo sag mal, die Opas und Omas so ein bisschen quasi vor der Tür saßen am Wochenende und mit allen so ein bisschen Schwätzchen gehalten haben. Da wurde die Wäsche draußen getrocknet in der Sonne. Also das war wirklich toll. Und das ein oder andere Restaurant, auch so ein bisschen rausgeputzt, bisschen schicker, aber auch so wieder so was Altes, wo dann auch wieder diese Fliesen, manche so orange-grün gekachelt, so 70er-Jahre-Style mit so Ornamenten, mit Kreisen, mit kleinen grünen Blümchen, ne, sowas. Und die glänzen dann in der Sonne, oben drüber der blaue Himmel und manche Restaurants zeigen dann, was sie haben. Ne, Auslagen mit gekühltem Fisch, Meeresfrüchte oder so Kneipen, die draußen den Grill stehen haben und dann riechst du wieder diesen Duft in der Straße und die Grill da draußen, Meeresfrüchte und Fisch und auf dem offenen Feuer und aus der Taverne, aus einer kam irgendwie so fröhliche Musik, ne? Und du willst dich sofort da überall hinsetzen und was essen und was trinken. Also dieser Spaziergang, dieses Dorf Afurada kann ich euch nur empfehlen. Das ist ein toller Ausflug. Von da kannst du dann auch weiterlaufen ans Meer. Bin ich auf der Seite vom Fluss aber nicht, sondern auf der anderen Seite, auf der Porto-Seite. Und da bin ich auch nicht gelaufen. Und dann kommen wir schon so ein bisschen zum Finale, zu einem wunderschönen Tag, den ich halb gelaufen bin, halb gefahren bin. Nämlich auf der anderen Seite des Flusses, auf der Porto-Seite. Man kann ans Meer mit dem Bus fahren. Einfach in die 500 rein, irgendwo in der Innenstadt. Das ist auch toll gemacht. Und dann fährst du aus Porto, aus dem Zentrum raus, durch ganz viele Stadtteile am Fluss entlang und dann ans Meer. Ne? Da gibt es ja immer mehr kleinere und größere Dörfer, die noch zu Porto gehören. Ja, und dann, wenn du aus der Innenstadt dann mit dem Bus rauskommst und du fährst am Fluss entlang und dann hast du, dann auf der rechten Seite sind dann quasi so kleine zwei Fensterhäuser wieder mit Kacheln, dann kommt mal ein modernes Apartmenthaus, links hast du den Fluss wieder mit diesen Segelbooten. Und je weiter du dann raus aus der Innenstadt fährst, macht der Bus dann immer weitere kleine Kurven, es geht so ein bisschen Richtung Norden, du kommst auf einmal an Grünflächen und Spielplätzen vorbei und dann ist es so ganz toll, wenn du durch die letzte Brücke von diesen 6 Brücken, wie wir heute gelernt haben, über 6 Brücken musst du gehen, wenn du dann durch diese 6. Brücke dann durch bist mit dem Bus und dann geht so langsam mit der Fluss breiter und es geht so alles so auf, ne, Richtung Meer. Ich saß da in dem Bus und dann geht quasi, der Fluss wird breiter, auf einmal siehst du es mehr. Vor mir saßen so zwei junge Frauen mit dunkelbraunen, tollen Locken irgendwie, die haben sich irgendwie rausgeputzt für so einen Strandtag und die haben die ganze Zeit geplaudert und gelacht und du hast diesen wunderbaren Sound von dieser portugiesischen Sprache halt gehabt. Und mit diesem Sound fahre ich dann quasi am Meer entlang, dann irgendwann hast du so eine Mischung aus Palmen und Nadelbäumen und wunderschöne Parks da am Wasser. Ich fahre durch kleine Orte durch und bin dann gelandet mit dem Bus fast am Ende der Linie in Matosinhos. Und das ist so eher so ein moderner Stadtteil mit so einem Surferstrand. Da bin ich ausgestiegen, habe mir eine Sonnenbrille gekauft, weil ich meine vergessen habe und bin zum Strand. Also ich bin wirklich dann Ende Januar einfach an den Strand und Füße ins Wasser. Alter, war das kalt. Aber der Atlantik ist halt da wirklich kalt. Mit den Füßen ging's und dann bin ich dann quasi am Strand so ein paar Stunden zurückgelaufen, wieder nach Porto. Traumhaft schön, an so einem Sommertag.
Mega.
Zwar kalte Füße und du guckst zu, wie Menschen quasi ihre Surfbretter rausholen im Januar und dort ein bisschen surfen gehen. Also sie hatten alle Neoprenanzüge an. Ne? Also da war keiner nackt im Wasser, weil es war dann, der Wind war noch kühl, das Wasser war kühl. Aber dann so in der Mittagssonne war es völlig angenehm, T-Shirt und da war direkt am Strand, da stehe ich ja total drauf, so ein großer Spielplatz für Kids. Und dann neben dem Spielplatz so ein großer Basketballcourt, ein Basketballfeld mit Meerblick. Wie schön ist das denn? Da waren ein paar Leute dann so am Spielen und haben Basketball gespielt. Und das Schöne war, die haben mich dann gefragt, ob ich Bock habe mitzuspielen. So, und dann ist der 2-Meter-Mann, so ein paar Sachen kann er ja, hat so ein bisschen mit Basketball gespielt. Und wie schön war das denn, mit Strand und Meerblick Basketball zu spielen. Ich habe das schon mal gemacht, aber das ist ewig lang her. In Kalifornien, in Los Angeles gibt es ja auch so Strände, wo es am Strand da diese ganzen Open-Air-Gyms gibt, ne, und Basketball-Courts und so. Und das habe ich in Porto auch gemacht und habe dann mit den Jungs ein bisschen Basketball gespielt. Das war ein Traum. Also das war ein Traum dann auch vom Tag, weil du läufst, du machst ein bisschen was, es gibt was zu gucken, du machst ein bisschen Fotos, du sitzt in der Sonne. Ich habe dann Mittag gegessen in einem Restaurant, das war so ein bisschen fancy, so ein bisschen Strandclub-mäßig, aber jetzt nicht jetzt super teuer. Lapa Lapa hieß das, kann man echt gut machen. Und habe dann mittags halt da gegessen, ein bisschen Leute geguckt, die da auch so entlang flanieren oder die Sonne genießen. Und am Ende bin ich dann tatsächlich in Foz. Ich weiß nicht, ob es Foz ausgesprochen wird, F-O-Z, bin ich da gelandet. Das ist quasi so das Dorf, wo der Fluss aufs Meer trifft. Und da habe ich das gemacht, was mein Taxifahrer von ganz am Anfang, und da schließt sich so der kleine Kreis, kann sich an Philipp erinnern, der mit mir über Fußball gesprochen hat und über Gleichberechtigung. Und der hat gesagt, ich muss unbedingt zu diesem Leuchtturm. Und zudem bin ich dann auch hin, weil den habe ich dann gesehen, als ich zurückspaziert bin und bin auf so eine Kaimauer raus, auf so ein Hafenbecken, da steht der und bin da hingelaufen und habe aufs Meer geguckt. Und irgendwann kommst du da so mit auf diesen Sehnsuchtsblick raus aus Wasser und das alles mit dem Wissen, okay, da hinten, da Meer ist jetzt New York. Ne? Und ich habe mir vorgestellt, wie das dann so im 14. Jahrhundert wohl war. Ne? So Heinrich der Seefahrer, der auch in Porto geboren ist, ne? So großer Geschichtsname. Die Portugiesen waren ja die ersten, die mit dem Schiff da unterwegs waren und Entdecker waren. Leider waren sie halt auch die erste Kolonialmacht der Welt. Und das ging ja für viele Menschen in Afrika oder sonst in Asien nicht so gut aus. Aber diese Entdeckermentalität und die Sehnsucht, wenn man da steht und guckt auf dieses Meer, was ganz ruhig war, erst und dann kam er über so ein bisschen Wind und dann wurde der immer ein bisschen so stärker und die Wellen und du hast gemerkt, dieser Atlantik hat Kraft und hat großen Bock, jetzt irgendwie da ein bisschen Lärm zu machen und das war schön. Also dieser Leuchtturm und dieser Blick aufs Meer, da hast du so auf einmal Sehnsucht. Du bist an einem perfekten Ort und hast trotzdem Sehnsucht auf den nächsten Ort. Ist seltsam, was so ein Gehirn manchmal macht. Das Gefühl hatte ich aber irgendwie da und stand da so ein bisschen rum und dachte, okay, jetzt geht gleich die Sonne unter, jetzt muss ich zurück. Ich muss gleich zurück in die Stadt. Und da gibt's dann auch dann perfekt, wenn man noch so ein bisschen melancholisch ist, der nächste Spaß-Ride, und zwar die alte Straßenbahn. Die geht nämlich da am Meer, geht die los und zurück in die Stadt. Und dann bin ich in die 18 gestiegen und es ist wirklich ein Megaspaß. Ne? Diese alten Holzdinger, diese Holzstraßenbahn, die es auch in Lissabon gibt und die man aus San Francisco von den Bildern kennt. So, da gibt es zwei Linien in Porto. Und die 18, die fährt dann zurück direkt in die Stadt, auch einen Berg hoch. Und du sitzt da drin auf diesen alten Polstern, guckst aus diesen alten Fenstern. Ne? Und ab und zu sind Kids draufgesprungen, die hinten illegal so ein bisschen mitfahren, einen Berg hoch, ne, in Porto, die Hügel. Und diese Straßenbahn gibt dann so richtig Gas. Ne? Also die muss ja richtig kämpfen, wenn es berghoch geht. Und du denkst so, gleich explodiert dieser alte Motor. Aber nein, tut er natürlich nicht. Der fährt da stramm hoch, den Berg hoch, auch weil er wirklich zu kämpfen hat. Also das kann ich nur empfehlen. Es ist natürlich so ein bisschen so ein Touri-Ding, aber es macht Hölle Spaß, mit dieser Straßenbahn halt zu fahren und dann auch zurückzufahren wieder bis ins Stadtzentrum. Also es ist halt toll. Du fährst vom Meer dann wieder ins Stadtzentrum und dahin, das Stadtzentrum, das ist so ungefähr, sind noch so ein paar bekannte Orte, wo ich immer wieder vorbeigelaufen bin, wo ich aber gar nicht drin war, weil ich mir das von außen angeguckt habe und Leute, die in Porto waren, vielleicht, das wurde mir auch immer wieder empfohlen. Es gibt da so so einen ganz berühmten Glockenturm. Ne? Es gibt ganz viele berühmte Klöster und Kathedralen und alte Klöster und alte Gemäuer und da sind Museen drin und guckt euch das alles an, wenn ihr da seid. Es soll ja auch ab und zu mal regnen. Da gibt es diesen Glockenturm, den Torre dos Clérigos oder wie der heißt. Das ist so ein Spätbarock-Prachtbau. Super, ne? Innen geht so eine Wendeltreppe hoch, da ist oben eine mega Aussicht, das kann man sich angucken. Und dann gibt's dann die, einfach, ich mache ein bisschen Name-Dropping. Nein, ich habe es nicht vergessen, ich stand auch davor. Die Livraria Lello, das ist diese sehr bekannte Bibliothek aus Porto. Vielleicht hast du im Netz schon mal Bilder gesehen, auch so eine Harry Potter-Bibliothek. Da standen aber Massen von Leuten da, die wollen irgendwie alle gucken und dann holt man sich am besten so ein Online-Ticket. Und wenn man möchte, stellt sich an. Ich bin am Abend mal so ein bisschen näher ran an die Schlange und habe mir da so ein bisschen reingelinst. Da muss man auch Eintritt zahlen. Es sieht wirklich schön aus, ist aber viel kleiner, als man gedacht hat. Und ich dachte dann, okay, es gibt hier so viel zu gucken und zu staunen. Ich muss da nicht unbedingt rein. Und das ist so ein Ort, wo es auch viele Bilder schon im Netz gibt. Und vielleicht seid ihr anderer Meinung und sagt, ihr müsst unbedingt da rein. Das lohnt sich, sich da anzustellen. Fair enough. Schreibt uns das gerne auf Instagram. Für mich war es jetzt okay, das von außen zu sehen. Und einer der vielen Orte da, die ich nicht links liegen lassen habe, aber wo ich dachte, ach, brauche ich gar nicht. Weil dieses Harry-Potter-Gefühl hatte ich dann oftmals in diesen Gassen. Und es gibt halt dann, wenn du, manchmal hast du so Momente da in Porto, da hast du diese, da läufst du abends oder spätabends da durch diese Gassen und hast wirklich nur noch, die gehen dann irgendwie so ein bisschen steil bergab, Kopfsteinpflaster, und da hast du dieses gelbe Licht, dieses verwunschene gelbe Licht und dann fühlst du dich wirklich wie in so einer anderen Welt und an, und wenn dann noch so ein bisschen Nebel aufkommt und das hast du vom Porto-Wetter auch oft, dass es manchmal so ein bisschen neblig ist und dann ist das so dermaßen schön mystisch und du bist auf einmal in so einer ganz anderen Welt, in einem ganz anderen Porto und da gibt's so einen Ort, den wie ich euch zum Abschluss noch so ein bisschen empfehlen, der diese Mystik, diese Schönheit, aber auch diese Unbeschwertheit und diesen Spaß dieser Stadt, finde ich, ganz gut zusammenfasst. Und das ist mein Lieblingspark für den Sonnenuntergang. Und das ist der Parc des Virtudes, dieser Park der Virtuosen. Das ist so ein Skulpturenpark. Und so ein terrassenförmig angelegter Park auf einem der Hügel mit großen Rasenflächen. Da stehen so alte Bäume, dazwischen Steinmetzkunst, also diese Skulpturen. Mehr Harry Potter geht nicht, ne? Überall so verwunschene Ecken mit Bänken. Öffentlicher Park, muss ja auch keinen Eintritt zahlen. Du hast da oben dann auch so Gemäuer und eine große Mauer, über die dann Efeu wächst. Du hast den Stein, wenn da die Frühlingssonne, die schon früher so ein bisschen schräg da drauf fällt, diese Steine, dieses Gemäuer, die sind so golden-gelblich, wenn so ein Glanz da drüber kommt. Und von dort hast du von diesem Park diesen zauberhaften Blick dann runter ins Tal, auf den Douro, den Fluss, auf die Ausflugsschiffe, die wir vorhin schon mal gesehen haben, auf diese Holzbarken. Und manchmal haben die dann hinten so ein großes Führerhaus und da sitzen Leute und da sind so Wimpelketten drauf und da sind so Lämpchen an, vom Bug bis zum Mast. Und man hört dann auch dort oben in diesem Park, weil es so schräg hochgeht, hört man diese Wellen vom Fluss, die dann so hochkommen und die Schiffe dann erzeugen. Du hörst so ein Vögelgezwitscher, die so ein bisschen aufgeregter sind, ja, wenn die Sonne untergeht. Hunde bellen, Leute lachen und zwischendrin hast du wieder dieses tiefe, dröhnende Rattern. Woher kommt das, Jochen?
Von der 18.
Genau, sehr gut. Und die,
also ich meine, nochmal ganz kurz, meine 18 in Köln, ich fahre auch immer mit der 18, fährt eine andere Strecke.
Ja, aber diese Strecke da in Porto, die fährt halt wirklich, wie gesagt, vom Meer und diese, ja, ne, vom Meer in die Innenstadt und von diesem Park aus siehst du und hörst du dann auch manchmal und siehst auch, wie sie den Berg hoch dann kämpft von außen. Es ist sehr, sehr lustig. Und du hast halt, dann hast du diesen alten Motor, dann hast du irgendwie so Vögel, die im Formationsflug da durch dieses Tal sich bewegen von A nach B, die von der Küste kommen ins Landesinnere. Und du hast so eine Stimmung auf den Wiesen, die dann auf einmal ruhiger wird. Weißt du, kennst du diesen Moment? Man sitzt so am Nachmittag in so einem Park und dann kommt auf einmal, ändert sich was. Nämlich die Sonne geht jetzt wirklich langsam unter. Das Licht verändert sich auf einmal komplett und die Stimmung bei den Leuten ändert sich. Es wird alles so ein bisschen, die Plaudereien werden so ruhiger, man hat so eine Abendstimmung. Und das war da halt ganz magisch da in diesem Park. Und du hörst dann von anderen Aussichtsterrassen halt auch so ein Gewimmel von Leuten, ne, die trinken Wein, die trinken Bier. Und dann hörst du so ein Stimmengemisch aus Französisch, Portugiesisch, Englisch, Deutsch, ne, und Glockenläuten. Und es ist irgendwie nachmittags um 5, ne, an einem Sonntag. Und da wird da ein Wein getrunken und da vielleicht mal eine Tüte geraucht und dann wird wieder Musik gemacht, ne, so ein bisschen Surfermusik, ne, Save a Rut, Follow the Sun habe ich gehört, ne, eine Frau hat dazu gesungen. Ja, und langsam geht die Sonne unter in Porto und man guckt dann und das ist halt wirklich wunderschön, wenn dieses Licht da nochmal durch diese Aussicht und durch diese Bäume und man kriegt so ein warmes Gefühl und hat so wenigstens das Gefühl, ach, hier ist es wunderschön. Hier gehöre ich jetzt irgendwie dazu und wir alle sind so eine große, große nette Gemeinschaft im Moment, die so staunt, die so ein bisschen innehält. Und wenn die Sonne untergegangen ist und man läuft jetzt im Park dann wieder zurück in die Viertel, in die Stadt, um irgendwo vielleicht noch was zu essen und so, hatte ich tatsächlich so ein sehr, sehr heimeliges Porto-Gefühl und dachte, meine Herren, ich war eine ganze Woche in einer Stadt, die man wahrscheinlich in 2-3 Tagen hätte machen können. Aber es war genau richtig, diese eine Woche da zu machen, weil es hat mir so viel gegeben und so viel Spaß gemacht und es hat mir so viel Lust auf diese Stadt gemacht, dass ich wiederkommen möchte und auch das nächste Mal nicht 2-3 Tage bleiben möchte, sondern eine Woche, weil es noch so viele Sachen gab, die ich nicht gemacht habe, weil ich so geschlendert bin und nicht so einen vollen Zeitplan hatte und viele Sachen wie eben auch diese Bibliothek, wo viele sagen, da musst du aber hin oder dieses eine Museum, das musst du aber machen oder diese eine Tour da, das musst du aber machen. Ich habe das alles nicht gemacht und hatte trotzdem eine fantastische Zeit und habe diese Stadt nochmal anders kennengelernt und viele Orte kennengelernt, Architektur kennengelernt, die ich so nicht kannte, mit Menschen gesprochen, an denen ich wahrscheinlich vorbeigelaufen wäre, aber dadurch, dass ich in Cafés rumgehangen habe und auf der Straße gegessen habe, hatte ich so ganz viele tolle Begegnungen, die ich nicht gehabt hätte, wäre ich da so been there, done that, hätte ich das gemacht, hätte ich viel verpasst. Und ich finde, für das, dass ich in meinem Reiseleben Portugal jetzt noch gar nicht so viel erlebt habe, außer diesen Trip damals nach Lissabon und so ein bisschen Umgebung, so ein bisschen Roadtrip da drumherum und auch immer das Schwärmen höre von der Algarve und von ganz vielen Leuten, die sogar dahin auswandern. Ich verstehe das jetzt mehr. Also ich habe Portugal, zumindest den Norden von Portugal, so ein bisschen besser verstanden und verstehe auch, dass das ein Ort ist, ein Sehnsuchtsort für viele. Und wenn man einmal da war und intensiv da war, und das sagen ja auch viele von Lissabon, das war so ein Appetithäppchen auf viel, viel mehr Porto und auch Portugal. Also es hat was, wie du merkst, diese Stadt hat was mit mir gemacht.
Ja, das merkt man tatsächlich. Das hat man auch gemerkt, als du wiedergekommen bist. Das war eine ganz beseelte Entspanntheit, sag ich mal. Man hat einmal irgendwie diese leichte, gibt es da glaube ich sogar ein Wort für, Saudade oder so, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber so eine leichte, diese Melancholie der Portugiesen. Ich mache das jetzt sehr, sehr plastisch, ne, Leute, das ist jetzt wirklich nicht wissenschaftlich korrekt, was ich sage, aber so ein bisschen so eine Einschätzung, es schwingt immer so eine gewisse Melancholie mit in der Sprache, in dem Volk, in der Musik, sagt man so. Ich nehme das persönlich auch so wahr, bei dir klingt es jetzt dann aber auch so, dass da, das ist nie unangenehm wohlgemerkt, was ich gerade gesagt habe, aber halt auch, dass da auch noch mehr Sonne durchscheint in Porto und dass man halt einfach so, also man hört, dass du dein Tempo gegangen bist und wenn die Stadt das zulässt und dich nicht irgendwie total, also das nicht verhindert, weil sie einfach zu hektisch ist oder was auch immer, oder wenn du Auswege hast, also du bist einfach deinen Weg gegangen so, und der ist aufgegangen und das geht nicht immer in jeder Stadt, das muss man natürlich auch wollen mit der Zeit, das will sagen, wir haben gerade über eine Art zu reisen gesprochen, aber halt auch über einen Ort, wo das geht und die erste Stadt, an die man oft denkt in Portugal, ist Lissabon und die zweite vielleicht doch schon Porto, glaube ich auch, weil es einfach immer angesagter wird. Und also der Bock ist jetzt auf meiner Seite nicht gesunken. Also ich
würde
es mir jetzt, kannst du mir gerne demnächst mal selbst empfehlen. Schick mir aber mal eine Nachricht und dann nehme ich das vielleicht ernst.
Und klar, wenn man eine Woche da ist, also ich, das ist dann das Ding, man erlebt auch viel, aber man kommt in so einen Flow rein in dieser Stadt. Diese Stadt hat viel zu bieten, ist ja, so fast angenehm hanseatisch, ne, wenn ich dich jetzt so als Norddeutschen habe. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Also das war nicht so wimmelig und wuselig, sondern freundlich, schlau, offen, spannend, international. Ich dachte, ich bin mit anderen Erwartungen da auch so ein bisschen hin. Ich wusste, ne, Porto steht auf immer mehr Listen, tolle Stadt, wird immer mehr empfohlen, war immer so im Schatten von Lissabon. Und vielleicht ist die zweite Stadt, die man immer so, wenn man an Portugal denkt, für mich so ein bisschen gerade in die Pole Position gegangen, wenn ich die mit Lissabon vergleiche. Man soll ja nicht vergleichen, wir vergleichen ja nicht so gern. Aber so mein Drang, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt, es ist ja erst ein paar Wochen her, dass ich da war, dass ich noch so ein bisschen verliebt bin in diese Stadt und die Tage da und wie sie war und wie offen sie war und wie abwechslungsreich sie war. Ne? Also auch so, ich habe so Kleinigkeiten, ne? Wenn du sagst, so auch Geschäfte, ich bin ja nicht so der große Shopper, ne? Also jetzt Klamottenshopper, aber dann auf einmal warst du in so kleinen, süßen Boutiquen drin, wo Leute selbstgemachte Sachen machen. Diese ganze Fliesennummer, wo ich dachte, die interessiert mich, ob mich das so interessiert. Und man kommt so rein und man entdeckt so viele Geschichten hinter diesen ganzen Themen. Ne? Das Offensichtliche ist natürlich der Portwein und so, aber davon gibt es noch viel, viel mehr. Oder auch diese Kultur des Draußens zusammen sitzen. Ne? Es gab eine Bar, da habe ich öfter gesessen und draußen gesessen und da hat man sich so getroffen. Candelabro heißt die wahrscheinlich. Und die ist auch in dem, quasi in dem Studentenviertel oder in dem Übergang von Studentenviertel zu normalen Viertel. Und da hat sich Jung und Alt getroffen, hat Tag und Nacht, habe ich das Gefühl, da draußen auf der Straße gesessen und gestanden und getrunken und miteinander geplaudert. Und es war laut, aber herzlich laut. Also nicht, dass da jetzt irgendwie ein Ghetto-Blaster stand, sondern es war laut über die Gespräche. Ne? Und es waren gute Gespräche. Solche Momente, solche Ecken gibt es halt in Porto, sehr, sehr viele. Und es macht einfach Spaß, diese Stadt zu entdecken. Also wer neugierig ist, sich ein paar Tage Zeit nimmt und Bock hat, am Ende noch richtig gute Beine zu haben. Ne? Also wer sich einfach mal 4 Monate Fitnessstudio sparen möchte, für den ist Porto meine Empfehlung.
Energy Bars dann in 2 Plastiktüten in Form von Teilchen,
ja,
die ihr mitnehmt. Ich habe noch einen Faktor, den ich nennen will, dass ich den Eindruck habe aus der Ferne, was viele Menschen berichten, dass es auch nicht die teuerste Stadt der Welt ist. Das heißt,
ja,
ihr müsst jetzt keine Hypothek aufnehmen, um da ein paar Tage zu verbringen, denke ich mal.
Ist so. Also gerade im Frühjahr, das ist jetzt Off-Season, war die wirklich, also ich habe in einem schönen Apartment gelebt, was im Sommer, glaube ich, teuer ist. Ich wollte so ein Apartment haben, weil ich war eine ganze Woche da und es war wirklich so ein 60 Quadratmeter Apartment und da habe ich, glaube ich, so ein 100er bezahlt. Ne? Mitten in der Stadt. Das war jetzt so ein bisschen was Besseres. Generell ist die Stadt günstig. Du kannst dort günstig essen und trinken, gerade wenn du in den Café gehst und nicht in die großen Touristenrestaurants. Es hast viel Streetfood, die Cafés und so. Das ist alles günstig. Transport ist günstig. Muss halt überlegen, das ist für uns, wenn du mit deinen deutschen, österreichischen Euros oder mit deinen Schweizer Franken halt kommst, ist es halt ein bisschen günstig. Muss aber auch sagen, um das mal so immer im Hinterkopf zu haben, für Portugiesen wird die Stadt halt immer teurer, weil da wird, das gentrifiziert natürlich auch so ein bisschen und ist ein bisschen hipper. Da kommen vielleicht Junge dann so ein bisschen mit. Für viele ältere Menschen in Portugal ist das gerade so ein bisschen schwierig. Ne? Die haben einen viel niedrigen Durchschnittslohn. Deshalb ist es dort für uns Privilegierte dort relativ günstig in so einer schicken Stadt und man kann vor allem, wenn man so ein bisschen, ne, auf dem Markt oder in kleineren Läden ist, kann man halt auch super günstig essen und so. Also man kommt da von A nach B relativ günstig. Also ja, es ist kein teurer Ausflug.
Cool. Ja gut, lass mich eine Sache noch anführen. Ich habe, das hatte ich immer im Kopf, es gibt auch, wenn ihr im Sommer da seid, ein tolles Festival dort. Also wer auch gerne auf Festivals geht, das Primavera Festival ist auch in Porto. Line-up, ich glaube gefühlt 6 der 8 HeadlinerInnen sind alle weiblich. SZA, PJ Harvey, Mitski, Lana Del Rey, Kim Petras, Last Dinner Party.
Mega.
Und ein fantastisches Festival, was mir auch schon Freundinnen empfohlen haben und Freunde, die dort waren. Also in der Stadt, im Stadtpark. Ist auch ein Ding, kann man auch machen. Und da soll es halt eben entspannt sein, weil man einfach diesen Stadtkram haben kann und nebenbei noch fantastische Musik. Das ist im Juni, aber mein Gott, es geht immer.
Das ist ein super Tipp. Und für Leute, Freunde des Fußballs, also ich habe es nicht geschafft, zum Fußball zu kommen. Champions League gegen Arsenal war eine Woche später. Ja. Aber es ist natürlich eine komplette Fußballstadt. Und die Leute in Porto gucken auch brasilianischen Fußball. Ne? Also es ist dann ganz lustig, sonntagsabends, dachte ich, wo ich schon auf dem letzten Spaziergang war, sind Leute da in die Kneipen und haben dann brasilianischen Fußball da sonntagsabends geguckt, der wegen der Zeitverschiebung dann in Brasilien sonntagsmittags war. Fußballverrückte Stadt mit einem tollen Verein, tollen Stadion. Also wenn ihr Fußball verrückt seid, ist das auch eine 1A-Stadt.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Cool. Bilder von dieser Reise und Videos und so weiter und auch gerne Diskussionen darüber oder weitere Tipps von euch zu Porto könnt ihr loswerden, könnt ihr begutachten, könnt ihr konsumieren oder halt, wie gesagt, auch gerne teilhaben auf Instagram, unserem Instagram-Account, auf unserem Facebook-Account, über unseren Blog, da kann man auch Sachen kommentieren oder einfach nochmal die wichtigsten Infos abgreifen, das ist auch wichtig, also wenn ihr irgendwas nicht genau verstanden habt, obwohl Michi natürlich Einheimischer ist und das alles perfekt ausspricht, steht das da nochmal wahrscheinlich.
Bom dia.
Ja. Genau, um dir. Das sei gesagt, lasst uns gerne wissen, was ihr denkt. Schreibt uns gerne, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr vor allen Dingen Tipps noch habt und so. Habt Geduld, wenn wir jetzt nicht alles sofort oder gleich beantworten können. Das ist schwierig für uns. Wir sind ein kleiner Laden, völlig durchidealistisch. Das sei noch gesagt. Gebt uns gerne Sterne oder Bewertungen, empfehlt uns gerne weiter. Das ist unsere Währung. Das würde uns freuen, wenn euch das gefallen hat und ihr das andere Menschen wissen lasst. Am Schluss noch ein kleiner Tipp. Es soll ja angeblich auf dieser Welt, ich habe es zumindest Leuten hören, noch andere Reisepodcasts geben. Und einer ist von einem Menschen, den wir euch empfehlen wollen, den Podcast wollen wir euch empfehlen, und eigentlich auch den Menschen, denn ich kenne ihn, Dirk Rohrbach, den habe ich mal bei einer gemeinsamen Folge mit unserem Freund Erik von Weltwach kennengelernt. Dirk Rohrbach macht einen Podcast namens 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Und wenn ihr euch für die USA interessiert, für Abenteuer, vor allen Dingen mit Fahrrad oder dem Kajak, also draußen Sachen, sage ich mal, dann ist es wirklich ein Listen wert, würde ich mal auf Englisch sagen. Also hört da gerne mal rein. Das ist echt ein verrücktes Projekt. Dirk Rohrbach bereist alle 50 Bundesstaaten der USA und damit ist er fast durchgehend mit dem Kajak oder mit dem Pickup-Truck, also einfach draußen und irgendwie abenteuerlich unterwegs. Er reist manchmal mit dem Kajak tagelang auf Mississippi oder mit dem Fahrrad auf dem West Coast Highway. Und diesmal geht es zum Beispiel in dieser Staffel, die jetzt gerade angefangen hat, geht es nach Washington, Oregon, nach Kalifornien und so weiter. Also wenn ihr eine krasse Reise erleben wollt, die nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt diesen Podcast. In der ARD-Audiothek ist der. Der ist vom Bayerischen Rundfunk. Der heißt 50 States. Also wenn ihr ARD-Audiothek eingibt, findet ihr den. Oder halt auf br.de und dann so ein Slash und dann 50 States. Zusammengeschrieben die Zahl 50 und dann States. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Wenn man will, findet man den. Auf jeden Fall. Sei nur gesagt.
Grüße nach Bayern.
Jumai. Ne? Kann ich auch nicht. Kann ich die Sprache, kann ich auch nicht.
Nee, kann ich auch nicht. Aber ich, wenn ich an Bayern denke, denke ich immer an München. Und da hatten wir schon zwei, drei auf Tour tolle Auftritte und haben tolle Leute getroffen. Deshalb ja. Grüße jetzt an der Stelle mal nach Bayern. Wir haben natürlich auch tolle Leute überall sonst getroffen. Aber fiel mir jetzt gerade ein.
Ich hätte Bock mal auf eine München-Folge. Aber vielleicht hören uns die Leute aus München und sagen, kommt mal vorbei oder so.
Ja.
Mal schauen. Aber Michael, erstmal vielen Dank dafür, dass du dir das angetan hast eine Woche lang. Das muss hart gewesen sein.
Ja. Ne?
Aber
ja, gut. Man gibt und gibt und gibt und
genau.
Du weißt es ja.
Vielleicht kommt ja irgendwann mal was zurück. Von mir jetzt ein Danke. danke. Passt da draußen, passt bitte auf euch auf. Wir brauchen euch noch im positivsten Sinne. Wir brauchen euch. Ohne euch funktioniert das alles nicht. Wem sollen wir das denn alles erzählen? Von daher wäre es schön, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid oder hört euch durch unsere ganze Bibliothek, die wir inzwischen haben. Audiothek nennt man es, glaube ich, also mit über 100 Reisezielen. Macht's gerne, passt auf euch auf. Alles Gute, viel Gesundheit. Tschüss. Ja.
Danke von mir auch fürs Zuhören, für die Geschichten und die ganzen Tipps aus der Reisen-Reisen-Community. Ihr seid die Besten.
Reisen-Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.